Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Es beginnt oft mit einem Kratzen im Hals. Dann kommt die Müdigkeit, der Kopf wird schwer, der Körper kämpft gegen Viren, die wir nicht sehen, die aber irgendwie überall lauern. Wir befinden uns mitten in der Infektsaison. Und deshalb stellen wir uns die Frage, wie schützt man sich am besten? Und wir stellen uns noch eine Frage, wie geht ein großes Krankenhaus mit aktuellen Herausforderungen um? Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der beides im Blick hat. Das Virus unter dem Mikroskop und die Verantwortung für tausende Patientinnen und Patienten. Er ist Leiter des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie am Klinikum Wels-Christkirchen. Er ist Infektiologe, Mikrobiologe und seit Juli 2024 auch ärztlicher Leiter des Klinikums. Primar, Privatdozent Dr. Rainer Gattringer. Lieber Herr Dr. Gattringer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen.
Danke auch, danke für die Einladung und einen schönen Vormittag.
Und in den starten wir jetzt gleich mal mit so ein paar ganz kurzen Fragen zu Ihrem Lebensstil, zu Ihrem Alltag.
Der Health Check.
Mein persönlicher Energiekick im Klinikalltag.
Wahrscheinlich trotzdem Kaffee, ganz trivial, ja.
Der hilft einfach immer, oder?
So ist es.
Handschlag oder Ellbogengruß?
Ja, Handschlag oder freundliches Winken, der Ellbogengruß, den vergessen wir wieder.
Meine erste Maßnahme, wenn ich ein Kratzen im Hals spüre?
Tee trinken.
Die beste Investition in meine Gesundheit?
Fahrrad.
Im Winter auch?
Winter seltener.
Aber frische Luftbewegung.
Frische Luftbewegung, spazieren gehen ist sicher ein guter Tipp.
Und zum Schluss, Eisbad oder warme Dusche?
Na, auf jeden Fall warme Dusche.
Willkommen im Club. Das heißt, Eisbaden wird ein bisschen überschätzt oder kann das?
Meiner Meinung nach schon, ja. Also das ist ein Trend, der wem es gut tut, der soll es machen. Aber ich bin sicher nicht dabei.
Für das seelische Wohl. Ist die warme Badewanne oder die Dusche ganz gut, oder?
Durchaus, durchaus.
Ganz ehrlich, wie entspannt sind Sie denn, wenn Sie, falls Sie U-Bahn fahren, in der U-Bahn oder eben auf engstem Raum angehustet werden?
Grundsätzlich, glaube ich, ist man immer entspannt oder ich bin da entspannt, weil wir leben einfach in einer Welt der Viren und Mikroben. Ja, wir haben irrsinnig viele um uns und an uns und in uns. Natürlich ein bisschen abhängig, wie das Gegenüber ausschaut, was das für einen Eindruck macht, aber grundsätzlich entspannt.
Das heißt, wir reagieren da manchmal über, wenn man sich dann gleich Sorgen macht, jetzt könnte ich sofort im Bett liegen ab übermorgen.
Natürlich kann es sein, dass man sich ansteckt, aber kann immer wieder passieren und es gibt ja ein paar kleine Tools, dass man sich eher oder leicht schützen kann, die man im Alltag auch gut anwenden kann. Aber natürlich, manchmal ist die Sorge schon berechtigt und vielleicht eher berechtigt, wenn man vielleicht an irgendwelchen Grunderkrankungen leidet, die einen immunologisch nicht ganz so fit dastehen lassen.
Wollen wir gleich ganz kurz auf diese kleinen Tools eingehen, wie man sich im Alltag schützen kann?
Ja, grundsätzlich ist es ganz einfach, dass man sagt, so die Basishygiene oder Händehygiene. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt mit dem alkoholischen Händedesinfektionsmittel alle 5 Minuten sich die Hände desinfizieren. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass man zum Beispiel, Sie haben am Anfang den Handschlag erwähnt, dass man versucht, sich in der Verkühlungssaison vor allem nicht so sehr mit den Händen ins Gesicht zu fahren. Irgendwie, man tut ja ganz unabsichtlich. Das geht ja ganz einfach, wenn man sich selber mal ein bisschen beobachtet, dass man schneller mal sich irgendwo kratzt oder an der Nase reibt oder wie auch immer. Also das sind so kleine Tools, dass man einfach aufpasst, vor allem wenn man viel Kontakt zu Leuten hat, viel Leute begrüßt, dass man vielleicht ein bisschen aufpasst und natürlich dann das Händewaschen, ja, dass man zum Beispiel, wenn sie zurückkommen, jetzt unterwegs sind in der U-Bahn, die Griffe, da hat man ja schon manchmal das Gefühl, wenn man die angreift, mein lieber Schwan. Oder auch beim Piller das Wagerl, ja. Also wenn man dann nach Hause kommt und die Hände wäscht, dann hat man schon viel gewonnen.
Herr Dr. Gattringer, Sie leiten das Institut für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin. Welche Infektionskrankheiten begegnen Ihnen denn aktuell am häufigsten?
Grundsätzlich jetzt bezogen auf die Infektionen des Respirationstrakts, oder Sie haben schon ein bisschen angesprochen, dass man jetzt wieder in die Verkühlungssaison reinkommt. Jetzt sieht man ein bisschen mehr Covid-Infektionen, also das fängt jetzt zum Anziehen an. Das ist so der Beginn quasi der Verkühlungssaison und der Saison der respiratorischen Infektionen, und in weiterer Folge wird dann die Influenza etc. kommen. Ansonsten im Krankenhaus, wir haben eine sehr hochtechnisierte Medizin. Die Bevölkerung wird älter, wir haben immer mehr Immunsupprimierte, einerseits durch Therapien, andererseits durch Erkrankungen, sodass wir auch sehr, sehr oft mit ausgerissenen Infektionen kämpfen, bakterielle Infektionen, Pilzinfektionen, die den Patienten dann zusetzen.
Jetzt haben Sie Covid angesprochen. Sie waren ja während der Pandemie als Mr. Covid bekannt. Wie ordnen Sie denn eine Covid-Infektion aktuell ein?
Ja, das mit dem Mr. Covid, das müssen wir uns nochmal überlegen, aber nichtsdestotrotz.
Den Namen wollen Sie nicht behalten.
Naja, besser wie Mr. Affenbocken, also von dem her ist sicher nicht so schlecht. Ja, grundsätzlich hat die Covid-Infektion zum Glück ein bisschen an Schrecken verloren. Ja, es ist das Virus, das SARS-CoV-2-Virus trifft jetzt auf eine immunisierte Bevölkerung, also jeder von uns ist geimpft, hat es wahrscheinlich schon ein, zweimal gehabt. Und deshalb hat es ein bisschen den Schrecken verloren, und bei den meisten Leuten läuft es ja immer weiterhin oder läuft so ab wie ein grippaler Infekt. Ja. Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Fieber, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber nichtsdestotrotz kann Covid vor allem bei Personen mit Grunderkrankungen oder, wie schon eingangs erwähnt, ein bisschen mit Immundefekten schon noch dazu führen, dass die Leute auf der Intensivstation landen. Aber es hat weit den Schrecken verloren, den es schon gehabt hat, eben zu Beginn, wie es auf eine immunologisch naive Bevölkerung getroffen ist.
Und wenn ich jetzt Symptome, über die wir schon gesprochen haben, habe, wie Halskratzen, Gliederschmerzen, vielleicht erhöhte Temperatur, wie wichtig ist es denn, dass ich dann herausfinde, ob das jetzt eine Covid-Infektion ist oder ein grippaler Infekt?
Also eigentlich ist nicht so wichtig für Sie jetzt, wenn Sie zu Hause bleiben und sagen, ja, ich kuriere mich aus und in 3 bis 5 Tagen bin ich wieder fit, kann wieder zur Arbeit gehen, meine Tätigkeiten nachkommen, ist es nicht so wichtig. Wichtig ist dann immer, wenn es schlimmer wird, ja, wenn Sie ins Krankenhaus müssen. Für uns im Krankenhaus ist es von dem her immer wichtig, weil man natürlich Leute mit bestimmten Infektionen isolieren, wie eben Covid oder Influenza, damit andere, die bei uns betreut werden und behandelt werden, nicht auch noch zu ihrem Grundleiden auch noch dann eine Infektion dazu bekommen. Also im Krankenhaussetting ist ganz wichtig, im niedergelassenen Bereich ist teils wichtig, vor allem dann, wenn es schlechter wird, die Infektion. Ja, wenn es vielleicht wie ein grippaler Infekt beginnt, aber dann setzt sich noch eine bakterielle Infektion drauf, dann geht es Richtung Lungenentzündung. Dann wird es wichtig, um eben die richtige Therapie einleiten zu können.
Und irgendwie ist da trotzdem immer noch so ein bisschen ein komisches Gefühl oder Angst da, wenn man jetzt weiß, oh, ich bin positiv getestet. Ist diese Angst berechtigt oder ist es ähnlich, wie wenn man jetzt einen grippalen Infekt hat? Man muss halt schauen, dass man das nicht irgendwie übertaucht, sondern sich auskuriert und erst dann wieder unter die Leute geht. Oder ist so ein bisschen eine Grundangst durchaus noch berechtigt?
Grundsätzlich ist es so, dass man es einfach wie einen grippalen Infekt, jeder von uns hat jetzt meistens schon Erfahrungen mit Covid-Infektionen, wie es ihm ergangen ist. Der eine leidet dann eher quasi an Durchfall, der andere an Husten, Heiserkeit, der andere ist in seiner Power einfach eingeschränkt. Und ich glaube, wichtig ist, dass man es einfach auskuriert. Man muss sich jetzt nicht fürchten, man hat schon Erfahrungen damit. Aber auch wie bei jedem viralen Infekt oder wie bei jeder Infektion, dass man einfach Ruhe gibt, ja. Was aber manchmal schon nicht mehr ganz so möglich ist, weil man beruflichen Stress hat, man hat seine Verpflichtungen. Aber wichtig wäre trotzdem bei jedem Infekt, wenn man einfach eingeschränkt ist, sich herauszunehmen, schauen, dass man wieder fit wird und dann wieder in sein Tagesgeschäft einzusteigen.
Irgendwie ist da schon ein neues Bewusstsein entstanden, oder? Weil früher war das ganz normal, dass Menschen, die stark verkühlt waren, trotzdem im Arbeitsalltag überall gesehen waren. Heute wird man schon relativ schräg angeschaut, wenn man zu einer Abendveranstaltung zum Beispiel geht oder in ein Meeting und man hat so einen dicken Schal um den Hals und hustet. Aber dieses Bewusstsein ist schon berechtigt, oder? Dass man
also Sie haben schon recht. Also da ist sicher ganz ein anderes Bewusstsein, das Bewusstsein der Ansteckung, dass man dann auch krank wird. Jeder schaut, wie Sie schon gesagt haben, ein bisschen schief an einer da sitzt und hustet und schneuzt, weil man einfach fürchtet, dass man halt auch krank wird und dann ausfällt. Und deshalb auch wichtig, sich da Pause zu gönnen und vor allem wichtig auch, den Kontakt zu vulnerablen Leuten, Personen zu meiden, wie Ältere, dass man denen nicht was weitergibt, die sich dann einfach in ihrer Grunderkrankung verschlechtern oder auch nicht mehr so fit sind, dass sie sich dann selber versorgen können.
Während der Pandemie waren wir ja vermeintlich alle irgendwie Experten für Viren und dergleichen. Jetzt haben wir das Interesse dafür zum Teil verloren. Sie kennen sich da natürlich perfekt aus. Gibt es irgendwelche Forschungsergebnisse im Bereich der Infektiologie, die Sie im Moment besonders aufmerksam verfolgen oder interessieren?
Also besonders spannend finde ich immer die Impfstoffentwicklungen. Wir haben jetzt einen Impfstoff, wenn man bei den respiratorischen Viren bleibt, gegen RSV-Viren. Zum Beispiel, also da gibt es zwei Arten von Impfstoffen, die noch nicht so lange am Markt sind. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist einfach, wie sich Infektionskrankheiten auch durch den Klimawandel weiter zu uns raufschieben, die vorher nur in den Tropen waren, wo es eben jetzt auch Impfungen gibt und jetzt aufs Krankenhaus und schwere bakterielle Infektionen bezogen, finde ich die Phagentherapie, also das sind kleine Viren, mit denen man dann wieder Bakterien bekämpft, ein sehr spannendes Thema.
Ganz kurz möchte ich auf RSV eingehen, was Sie gerade angesprochen haben. Das ist quasi der Virus, der vor allem kleine Kinder, Säuglinge, für die gefährlich sein kann. Würden Sie da raten, dass diese Impfung dann auch die ganze Familie in Anspruch nimmt oder für wen ist dieser Impfstoff?
Also Neugeborene, da gibt es jetzt eigentlich ganz ein tolles Programm, dass Neugeborene mit diesem Passiv-Impfstoff geimpft werden, gleich nach der Geburt, aber natürlich für Schwangere und für Personen, die Empfehlung, die offiziell ist, ab 60 oder Personen, die vielleicht an irgendwelchen Lungenerkrankungen leiden, denen würde ich auf jeden Fall raten, sich RSV impfen zu lassen.
Wie ist denn jetzt die Lage im Krankenhaus, was Infektionserkrankungen betrifft? Sehen Sie da auch viele Patienten mit schweren Verläufen und haben die bestimmte Gemeinsamkeiten?
Also momentan haben wir jetzt bezogen auf die respiratorischen Infektionen wie Covid, wie Influenza noch nicht diese schweren Fälle. Ja.
Kommen
wir
die dann erst ein bisschen später?
Ja, genau, die kommen meistens dann später. Und wir sind jetzt so am Beginn. Wir merken es jetzt einfach, dass wir mit den Betten oft knapp werden, weil einfach viel mehr Leute wieder unsere Hilfe benötigen. Also dass da wirklich mehr Leute kommen, dass mehr Leute mit Infektionen, vor allem respiratorischen Infektionen, uns besuchen. Aber es ist erst so der Beginn, der Höhepunkt, der wird dann so November, Jänner bis in den März hinein und dann wird es wieder abflauen.
Jetzt möchte man natürlich als Patientin, Patient vermeiden, dass man ins Krankenhaus muss. Welche Impfungen empfehlen Sie denn da, damit man davor möglichst geschützt wird?
Also was ich immer empfehle, ist die Influenza-Impfung, die jährliche. Also Influenza, das ist eigentlich eine virale Erkrankung, vor der ich sehr großen Respekt habe. Ja.
Und das empfehlen Sie für jeden oder
für jeden? Für jeden, ja. Also ich würde wirklich jeden raten, sich Influenza impfen zu lassen, weil man liegt einfach wirklich eine Woche da nieder mit hohem Fieber und man ist wirklich krank, ja, und braucht auch dann wirklich eine Zeit, dass man wieder fit wird. Und wir sehen jedes Jahr quer durch die Altersgruppen, nicht nur alte Leute betreffend, dass es zu schweren Infektionen kommt, also dass Leute wirklich einen schweren Verlauf haben und auch bis zur Intensivpflichtigkeit, dass das bis zur Intensivpflichtigkeit geht und dann in dieser Form bei uns landen.
Und ist es nur ein subjektiver Einblick, aber oder ist es tatsächlich so, dass da jetzt mehr Fälle als vor der Pandemie gibt?
Nein, ich glaube, das hat sich wieder eingependelt. Was schon war, ist, nach der Pandemie haben viele Leute viele Infektionen nicht gesehen durch die Hygienemaßnahmen, vor allem im Kinderbereich. Und jetzt hat sich das so gehäuft, weil die Leute erst durchimmunisiert werden haben müssen. Und das war natürlich dann so eine Häufung und es hat sich vermischt. Früher haben wir immer die klassische Influenza-Saison gehabt und dann ist Influenza B gekommen und dann RSV. Und das hat sich jetzt neu aufgestellt, hat ein bisschen gebraucht. Und so wie es jetzt ausschaut, haben wir immer zu Beginn oder nach dem Schulbeginn steigt Covid an. Dann kommt die Influenza A mit ein bisschen B und dann zugemischt dann noch RSV plus andere Infektionen.
Sie sind jetzt seit gut einem Jahr, Juli 2024, Leiter des gesamten Klinikums, ärztlicher Leiter des Klinikums. Was hat sich denn jetzt für Sie dadurch verändert und warum haben Sie diese Verantwortung angenommen?
Verändert hat sich der Tagesablauf, der ist viel dichter geworden. Ja. Die Termine sind dichter, dass man alles unter einen Hut bringt. Die Aufgabe angenommen, weil es natürlich auch eine gewisse Chance bietet. Ja. Wenn man gefragt wird, ob man sich beteiligen wird, will, eine Sache zu gestalten, mitzugestalten, und das Klinikum ist ein Riesenprojekt, ja, ein dauerhaftes Projekt, Klinikum Wesgeskirchen. Und sich da versuchen, konstruktiv einzubringen, ist natürlich eine Herausforderung, eine schöne Aufgabe, die man natürlich mit Respekt angehen kann und sollte.
Hätten Sie sich das zu Beginn Ihres Studiums schon gedacht, dass das einmal der Weg Ihrer Karriere sein wird?
Nein, sicher nicht. Ja. Also ich habe immer einen Oberarzt, ich habe in Wien die Ausbildung gemacht zum Infektiologen, und da haben wir einen Oberarzt gehabt, der hat immer gesagt, Gattringer, nie Erster werden, immer Zweiter.
Und was sagen Sie dem heute?
Ja, ich habe gesagt, ich habe leider nicht auf Sie gehört. Ja.
Das leider? Soll ich ernst nehmen, oder?
Nein, sondern es ist halt, es ergeben sich manchmal die Chancen, und die Chancen muss man nützen oder probieren, und man hat ja auch gewisse Verantwortung gegenüber der Organisation, dass man da mitgestaltet und sich einbringt und versucht, bestmöglichst einfach diese Institution und auch, und bei uns geht es im Endeffekt immer um den Patienten dann am Ende, dass man sich da wirklich konstruktiv einbringt.
Bestmöglich klingt nach Herausforderungen. Was sind denn aktuell die großen Herausforderungen einer Krankenhausleitung?
Ja, die großen Herausforderungen sind immer quasi der Bettenmangel oder beziehungsweise die Bettensperren, die durch einen gewissen Pflegemangel hauptsächlich verursacht werden. Die Überalterung der Bevölkerung, dass wir teilweise Versorgungsprobleme haben, dass wir Patienten auch wieder aus unserem Akutbereich gut versorgt wissen draußen und deshalb auch entlassen können. Und teilweise, je nach Fach, auch ein gewisser Fachärztemangel, dass man wirklich eine gute Leistung bringen kann, beziehungsweise auch die anderen Kollegen, die die Stellung halten, nicht so sehr überfordert, beziehungsweise dass die auch noch nicht Tag und Nacht arbeiten müssen.
Was wären denn dafür, für den Pflegemangel, für den Fachärztemangel, was wären denn da so Ihre Lösungsvorschläge oder Wünsche?
Also der Fachärztemangel, da bin ich ganz optimistisch, dass wir da mit jungen Leuten wieder auffüllen können, jungen Ärzten, die nachkommen. Ja, es kommen viele nach. Wir haben sehr geschickte, wir füllen auch teilweise, haben wir schon sehr gute Assistenzärzte in diesen Mangelberufen, aber die brauchen halt ein bisschen, bis die Erfahrung haben und vor allem auch die Ausbildung beendet. Also im Endeffekt muss man sich den Nachwuchs suchen und wirklich in den Nachwuchs investieren, um eben dann in Zukunft auch gute Fachärzte zu haben, die in der Patientenversorgung wirksam sind. Bei der Pflege ist so, dass natürlich haben wir unterschiedlichste Ansätze. Wir haben einfach, wir haben jetzt einen neuen Campus in Wels, der die Pflegeberufe, die Ausbildung attraktiver machen soll. Aber natürlich muss man halt schauen, dass mehr junge Leute in diese Fächer oder beziehungsweise in diese Ausbildung reingehen, um eben das aufzufüllen. Eine Säule ist aber auch, dass wir natürlich uns um ausländische Pflegekräfte kümmern. Wir haben ja jetzt Kohorten aus den Philippinen und eben aus Indien, um eben auch an dieser Stellschraube zu drehen, um genügend Leute zu haben, die die Arbeiten erledigen können.
Wenn jetzt gerade jemand am Anfang der Ausbildung ist, egal ob es für die ärztliche Ausbildung oder die Pflegeausbildung ist, was würden Sie denn so für drei Gründe sagen, warum das der schönste Beruf ist, den man ergreifen kann?
Ja, es ist sehr interessant. Man arbeitet mit Leuten, man bekommt sehr viel zurück. Ja, also es ist wirklich, und es verändern sich immer die Bedingungen, und gerade die Medizin macht große Fortschritte, sodass es immer spannend bleibt, was es wieder Neues gibt, was man für Möglichkeiten hat.
Sie sind natürlich gerade in Bereichen, wo ein Mangel herrscht, haben die Absolventen, Absolventinnen natürlich die Möglichkeit, sich ihren Arbeitsplatz auszusuchen, wo es ihnen besser gefällt. Was sind denn da so die Vorteile, die das Klinikum Wesgeskirchen bieten kann?
Ja, das Klinikum Wesseskirchen ist einfach ein Riesenkrankenhaus. Ja. Wir haben das Glück, zwei Standorte zu haben, Christkirchen und eben Wels, und wir können wirklich Spitzenmedizin anbieten. Wir sind das fünftgrößte Spital Österreichs. Wir haben alle Disziplinen bis auf Strahlentherapie, Neurochirurgie. Also es ist wirklich sehr attraktiv, dass man hier wirklich viel sieht, viel lernen kann, sodass es sich auf jeden Fall auszahlt, das Klinikum Wesseskirchen als Arbeitgeber zu wählen.
Man sucht sich ja auch immer den Chef, die Chefin aus. Was ist denn die persönliche Handschrift des ärztlichen Leiters des Klinikums?
Ja, ich glaube, für mich ist immer wichtig, auf Augenhöhe mit den Leuten zu kommunizieren, mit den unterschiedlichen Berufsgruppen und vor allem, dass man effektiv und ohne irgendwelche Dünkellösungen sucht, um eben die Patienten dann im Endeffekt auch gut zu betreuen, damit Probleme gelöst werden, damit wir wieder weiterkommen.
Ich sage immer, wir haben jetzt auch neue Mitarbeiter, nämlich die KI, die künstliche Intelligenz. Wie ist es denn in der Klinik? Wo hat die schon Einzug genommen?
Also die KI ist ganz wichtig, weil Berechnungen und große Datenmengen werden bei uns in der Mikrobiologie zum Beispiel, wenn Bakterien sequenziert werden, also wenn genetische Informationen aufgeschlüsselt werden, ist das schon ganz wichtig. Wir haben Operationsroboter, wir haben Programme, wo die KI langsam auch Einzug hält bei den bildgebenden Verfahren. Also die KI ist sicher ganz ein wichtiges Tool und wird sich immer weiterentwickeln als Hilfsmittel, um große Datenmengen zu screenen, um wirklich zu unterstützen. Es braucht dann immer den menschlichen Blick drauf und die letzte Entscheidung bei einem Menschen, ja, um eben auch wirklich das zu lenken, aber die KI ist natürlich eine wichtige Unterstützung und wird eine wichtige Unterstützung bleiben, beziehungsweise wird sich auch, da wird sich irrsinnig viel tun in den nächsten Jahren.
Da wird wahrscheinlich auch viel investiert werden. In welchen, sagen wir mal, drei oder eigentlich wollte ich fragen, in den nächsten drei Jahren, in welchen Bereichen möchten Sie denn am meisten investieren?
Ja, wir sind ein großer Versorger in der Gesundheitsbranche und wir haben wirklich viele Disziplinen, die sehr gut sind. Aber grundsätzlich beschäftigen wir uns jetzt auch im Direktorium mit einem sogenannten Masterplan, ja, mit externen Berater, um uns eben in den nächsten 10, 15 Jahren baulich und auch medizinisch so aufzustellen, damit das zukunftsträchtig ist mit den ganzen Problemen, die auf uns zukommen, wie die Demografie, wie die Änderung in der Gesellschaft etc.
Sie haben jetzt drei Wünsche frei. Was wünschen Sie sich für das österreichische Gesundheitssystem?
Ja, ich weiß nicht, ob man da drei braucht, aber grundsätzlich zum Beispiel eine gemeinsame Finanzierung. Und ideal wäre natürlich, wenn man ohne den Einfluss von irgendwelchen Interessensgruppen ganz gezielt über die Patientenversorgung, über das Gesundheitssystem wertfrei diskutieren kann und zu sagen, das ist notwendig, das ist nicht notwendig, da fokussieren wir uns, ohne dass natürlich irgendwelche Interessensgruppen Einfluss nehmen, die nicht quasi den Fokus auf den Patienten haben.
Dann kommen wir schon zu unserem Mythencheck. Ich habe Ihnen drei mitgebracht und Sie sagen mir bitte, ist da was dran oder ist das Fake?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Vitamin C in hohen Dosen kann Erkältungen verhindern. Findet man im Netz so diese Information?
Ja, nein, also es schadet nicht, ja, aber es ist auch nicht so, dass man eine Infektion verhindert durch exzessiven Vitamin C-Genuss.
Aber den Satz, an apple a day keeps the doctor away, den dürfen wir schon ernst nehmen.
Den dürfen Sie ernst nehmen von dem her, weil wahrscheinlich, das geht auch Richtung ausgewogene Ernährung natürlich, dass man manchmal Obst oder Gemüse schon einbauen kann in seinen Leberkäsealltag.
Alles klar. Die Grippeimpfung, über die wir eh schon gesprochen haben, schwächt das Immunsystem.
Nein.
Punkt.
Ach so.
Wie anfällig man für Infekte ist, hängt von den Genen ab.
Ja, das stimmt schon wieder. Ja, vor allem der Infektionsverlauf. Gutes Beispiel, oder was sehr offensichtlich war, war ja auch bei Covid-19. Dass man gesehen hat, dass manche Leute das wie eine Grippe weggesteckt haben und manche Leute, die eigentlich offensichtlich gesund waren, jung waren, auf der Intensiv gelandet sind. Wir sehen das auch immer bei anderen Infektionen, dass man quasi auf Infektionen oder der Infektionsverlauf unterschiedlich verläuft. Und in der Forschung sieht man auch, dass das ist wirklich auf molekularer Ebene, dass da einfach Unterschiede im Immunsystem gibt, wie die Infektion verlaufen kann.
Dann sind wir schon am Schluss angekommen. Und jetzt wünschen wir von Ihnen ein Rezept, das Sie uns ausstellen, wo quasi so drei To-Dos stehen, damit wir jetzt möglichst gesund durch die Infektsaison durchkommen.
Das Rezept.
Drei To-Dos, gesunder Lebensstil, Hände waschen und impfen.
Und nicht ins Gesicht greifen, aber ich habe das jetzt zweimal gemacht, ja, in dem Moment, wo Sie es angesprochen haben. Das ist wirklich schwierig, aber deshalb das Händewaschen, oder?
Auf jeden
regelmäßig.
Fall, genau.
Und unter gesunden Lebensstil, da haben Sie die Ernährung schon angesprochen, die Bewegung.
Die Bewegung, die Ernährung, der ausreichende Schlaf, den wir ja manchmal auch zu wenig haben, das sind ganz wichtige Sachen, um eben fit zu bleiben, um eben dann auch nicht schon immunsupprimiert zu werden durch Stress, durch wenig Schlaf und dann anfälliger auf Infektionen.
Sehr gut. Dann hoffen wir jetzt, dass wir Sie im nächsten oder im kommenden Winter nicht sehen im Klinikum, dass wir gut durchkommen mit den Tipps, die Sie uns jetzt gebracht haben. Aber wenn es doch mal nötig ist, dann
stehen wir bereit.
Das klingt gut. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Gattringer.
Sehr gerne. Danke auch.